Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
I was horrified and I found it funny as well. You know, here were the wealthiest, most powerful people I'd ever been in the same room with.
Ich war entsetzt und fand es gleichzeitig lustig. Ich war mit den reichsten und mächtigsten Leuten, die es je gegeben hat, in einem Raum.
Yet they felt utterly powerless.
Aber sie fühlten sich völlig machtlos, auf die Zukunft Einfluss zu nehmen. Das Beste, was sie tun könnten, wäre, die Katastrophe vorherzusagen und sich dann darauf einzustellen.
Something's coming, an event, a nuclear war, electromagnetic pulse, environmental collapse, economic unrest.
Also dachten sie, da kommt etwas, ein Ereignis, ein Atomkrieg, ein elektromagnetischer Impuls, ein Umweltkollaps, wirtschaftliche Unruhen.
Ein exklusives Resort irgendwo in der Wüste. 5 superreiche Männer aus der Welt der Tech-Firmen und Hedgefonds haben Douglas Rushkoff eingeladen. Rushkoff, Jahrgang 61, ist Medientheoretiker am Queens College der City University in New York. Er hat den Aufstieg der digitalen Medien von Anfang an verfolgt. Als Vordenker der Digitalisierung und zugleich als einer ihrer schärfsten Kritiker. Die Männer wollen ihn dazu befragen, welche Naturkatastrophe am wahrscheinlichsten eintreten werde und wie sie aussehen könnte. Ihr Plan: einer möglichen Katastrophe entkommen durch Rückzug.
And so they would need to retreat to a bunker, to an island, to a resort.
Und so müssten sie sich in einen Bunker, auf eine Insel, in ein Resort zurückziehen.
And they were imagining, they're like little 5-year-old boys, like, oh, I'm gonna have a moment.
Sie waren wie kleine 5-jährige Jungs. Sie stellten sich vor, oh, ich werde einen Graben drumherum haben. Und da wird nicht einfach nur Wasser drin sein, sondern ich kann es zum Feuerlöschen nutzen. Oder ich werde eine Crew von 50 Navy Seals haben, die ich bezahlt habe, um mich gegen den Mob zu verteidigen, wenn sie kommen. Und Eisentore und all diese Dinge.
Als er zusah, wie die Männer an importiertem Eisbergwasser nippten und dabei Weltuntergangsszenarien durchspielten, sei ihm klar geworden, die großen Gewinner unserer Gesellschaft sind in Wahrheit die Verlierer. Ihre Antwort auf die Krisen dieser Welt heißt Abschottung. Helfen soll ihnen dabei digitale Technologie, deren Herstellung die Probleme mit verursacht hat. Sie soll es ihnen ermöglichen, dem Rest der Gesellschaft zu entkommen. In seinem Buch Survival of the Richest nennt Douglas Rushkoff diese Art Realitätsflucht des Silicon Valley das Mindset.
Das Mindset ist die Idee, dass du mit genügend Geld und Technologie den Auswirkungen der Technologieentwicklung und der Art und Weise, wie du damit Geld verdienst, entkommen kannst. Es gibt also diese sehr wohlhabenden Technologen, die wissen, dass sie einen Großteil des Planeten und der Gesellschaft zerstört haben und dass irgendwann etwas passieren wird, wofür sie den Preis zahlen müssen. Aber sie glauben, dass sie dem entkommen können.
Isolation versus Humanität. Wie Tech-Milliardäre die Entsolidarisierung der Gesellschaft vorantreiben. Von Vera Linz.
Was bei Multimilliardären als Bunkerfantasie beginnt, setzt sich im Alltag fort. Die von ihnen geprägte digitale Infrastruktur vernetzt und separiert zugleich. Kommunikation ist sofort möglich, findet aber selten wirklich gemeinsam statt. Wir sind dauernd verbunden und doch fehlt uns ein geteiltes Bezugssystem. Der niederländische Journalist Rob Weinberg hat das in seinem Buch »Ruinen der Wahrheit« analysiert. Seine These: Das Verbindende erodiert, weil sich die Gesellschaft nicht mehr auf eine gemeinsame Wahrheit einigen kann. Durch die digitalen Marktmechanismen der sozialen Medien sei Wahrheit zu einem Konsumprodukt geworden, das private Bedürfnisse befriedigt.
Nachrichten, Wissen und Populärkultur tragen dadurch immer weniger zur Gestaltung einer gemeinsamen Realität bei und generieren zunehmend einen privatisierten Raum, der widerspiegelt, was uns passt. Wahr ist nicht, was stimmt. Wahr ist, was klickt. So blicken wir durch das größte je von Menschenhand erfundene Fenster weltweit und sehen doch nur uns selbst. Und das nicht nur, weil die Informationen, die uns im digitalen Universum bereitgestellt werden, raffiniert auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind, sondern auch, weil es in diesen Informationen immer mehr um uns selbst geht.
Das hat Folgen, die über Medien hinausreichen. Wenn wahr das ist, was sich durchsetzt, verschieben sich die Maßstäbe. Künstliche Intelligenz treibt diese Entwertung der Wahrheit noch einmal voran, hat der Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff beobachtet.
Durch den Einfluss von datenbasierten und KI-Verfahren können wir sehen, dass Wahrheit immer weiter weg von so einem Allgemeingültigkeitskriterium geht und hin zu dem, was man Wirksamkeit nennen muss. Also wahr ist heute das, was profitabel ist, was sich schnell verbreitet im Internet, was in Hinsichten der Performance sich durchsetzt. Das ist im Grunde ein Gesetz des Stärkeren auf der Ebene der Wahrheit. Und KI-Algorithmen sind genau dafür gemacht, diese Prozesse, diese Selektions- und Durchsetzungsprozesse quasi zu moderieren und zu verstärken und durchzuführen in den Diskursen.
Wenn Wahrheit zur Frage der Durchsetzung wird, verschiebt sich auch, wer sie deuten darf. Jene, die die Infrastruktur und das Kapital kontrollieren. Und die erlebt der Medientheoretiker Douglas Rushkoff bei ihrem Treffen in der Wüste gleichzeitig als kleine fünfjährige Jungs, die davon träumen, sich aus dem Staub zu machen oder sich zu verbarrikadieren.
So I would ask them, I said, so, you know, you have Navy SEALs coming. How are you going to pay for your Navy SEALs once your money is worthless?
Also fragte ich sie, wenn Navy SEALs kommen, wie wollt ihr sie bezahlen, wenn euer Geld wertlos ist? Und sie sagten, oh, sie hatten nicht einmal daran gedacht, dass ihre Bitcoins nichts mehr wert sein würden. Und dann fingen sie an, diese verrückten Gedanken zu denken. Oh, ich könnte der Einzige sein, der die Kombination vom Safe kennt, in dem wir das Essen aufbewahren. Sie verbrachten ihre gesamte Apokalypse damit, sich vorzustellen, von ihrem eigenen Sicherheitspersonal waterboarded zu werden. Also habe ich versucht, ihnen die Idee nahezubringen, dass, wenn sie ihre Angestellten jetzt gut behandeln, sie sich später nicht gegen sie wenden werden. Und vielleicht auch die Familien ihrer Mitarbeiter und die Freunde ihrer Mitarbeiter. Und als ich das erzählt habe, sagte einer, ja, das klingt gut, aber wo sollen wir da aufhören?
Dass sich Vermögende zurückziehen, unter sich bleiben oder in bestimmten Vierteln leben, ist nicht neu. Ökonomisch betrachtet geht es darum, sich von der Basis zu entfernen. Douglas Rushkoff nennt das auf die nächste Ebene gehen, Meta-gehen.
In capitalism, you don't want to be the guy digging the ditch.
Im Kapitalismus willst du nicht derjenige sein, der den Graben aushebt. Du willst eine Ebene über ihm sein, als die Person, die ihn finanziert. Oder eine Ebene über ihm, als derjenige, der Anteile an den Aktien hat. Oder eine darüber, der ein Derivat der Aktie hat, an dem, was der Arbeiter erschafft. Also gehst du immer weiter eine Ebene höher.
Digitalisierung verstärkt diese Entwicklung. Wer Abhängigkeiten und deren Folgen ausblendet, kann Ungleichheiten leichter legitimieren. Durch den Rückzug aus der Realität wird der Reichtum abstrakter und die, die ihn erwirtschaften, rücken als Menschen aus dem Bild.
It did amplify the division of wealth.
Es hat die Aufteilung des Reichtums verstärkt, was dem Kapitalismus quasi implizit ist. Aber im Kapitalismus, in der realen Welt, gibt es mildernde Faktoren. Du lebst in derselben Stadt wie die Angestellten deiner Firma. Also kannst du sie nur so arm werden lassen, dass sie dich nicht hassen und hinter dir her sind. Aber im Digitalen bist du abstrakt. Sodass diese Menschen letztendlich von der realen Welt getrennt werden, sei es, was ihr Einfühlungsvermögen betrifft oder ihre Teilhabe an der Gesellschaft.
Vor diesem Hintergrund müssen auch die großen KI-Versprechen bewertet werden. Denn KI ist nicht nur Code, sondern Infrastruktur mit Servern, Chips und enormem Energiebedarf. Wer das bezahlen kann, setzt die Standards. Meredith Whittaker, Präsidentin der Signal-Stiftung, die den Messenger Signal entwickelt, widerspricht der Erzählung, KI komme allen zugute.
ultimately most of us are the subjects of AI, not the users of AI.
Letztlich sind die meisten von uns die Subjekte der KI, nicht die Nutzer von KI. Unsere Arbeitgeber, unsere Regierungen und andere Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten und die über das Geld und die Ressourcen verfügen, um auf künstliche Intelligenz zuzugreifen, werden sie lizenzieren. Die Technologieunternehmen, deren Dienste wir nutzen, werden sie in das Betriebssystem oder in andere Funktionen integrieren. Das sind nicht wir, die es benutzen. Wir sind den Entscheidungen unterworfen, die andere darüber treffen, wie es verwendet wird. Und zwar letztlich gegen uns.
Unmittelbar spüren das diejenigen, die für Plattformunternehmen arbeiten. Für den Fahrdienst Uber, für Essenlieferdienste oder für Amazon. Der Politikwissenschaftler James Muldoon von der Universität Oxford hat gemeinsam mit zwei weiteren Forschern 10 Jahre lang verfolgt, wie algorithmische Steuerung den Takt in der Arbeitswelt verändert. Von Logistik bis Einzelhandel.
And almost always it's about disciplining workers.
Und fast immer geht es darum, die Arbeitnehmer zu disziplinieren, den Arbeitsprozess zu intensivieren und den Grad der Überwachung der Arbeitnehmer zu erhöhen, damit sie ihre Leistung steigern können.
Die Forscher haben einzelne Arbeitsplätze untersucht und mit Beschäftigten gesprochen. Etwa mit Alex, der als Lagerarbeiter bei Amazon in Coventry tätig ist, einer Stadt in den West Midlands von England. Coventry war einst ein wichtiges Zentrum der britischen Automobilindustrie. Die Stadt nannte man auch britisches Detroit und die West Midlands zählten zur zweitreichsten Region Englands, bis die Deindustrialisierung dem Reichtum ein Ende gesetzt hat. Seit 2018 ist Amazon dort ein wichtiger Arbeitgeber. Die Arbeitsabläufe koordiniert der Logistikriese mit Hilfe von Computerprogrammen. Statt mit Kolleginnen und Kollegen haben es die Mitarbeiter jetzt mit künstlicher Intelligenz zu tun.
A worker just comes in, they go to their individual workstation.
Der Arbeiter kommt rein. Er geht zu seinem individuellen Arbeitsplatz. Er ist komplett isoliert von anderen. All die Kameradschaft, die kleinen Momente der Freude, die man an manchen Arbeitsplätzen erleben kann, wo man mit jemandem Kaffee trinkt, sich hinsetzt oder einfach nur über die Arbeit plaudert oder ein Meeting hat. Vieles davon wird weggenommen, wenn es ein algorithmisches Management gibt, weil jede Sekunde deines Tages aufgezeichnet und überwacht wird durch das KI-System. Es reduziert wirklich die Zeit, die sie mit anderen Menschen verbringen können.
Doch solche Programme führen nicht nur zur Isolation der Menschen. Sie tragen auch zur Entsolidarisierung untereinander bei.
Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Arbeitnehmer von Tag zu Tag weniger Zeit miteinander verbringen. Sie werden getrennt, sie haben weniger Beziehungen bei der Arbeit und vieles davon ist ein wirklich konkreter und absichtlicher Plan des Managements zur Trennung von Arbeitnehmern. Wir haben auch im Vereinigten Königreich Beweise dafür gesehen, wo es den Arbeitern sehr schwer fiel, sich zu organisieren und Solidarität miteinander zu zeigen. Und wir haben einige der Streiks besucht, die im Zusammenhang mit einigen Lagerpraktiken von Amazon stattfanden. Es ist eine Situation, in der Technologie eine zunehmend schädliche Rolle spielt, wenn es darum geht, die Arbeitnehmer voneinander zu trennen.
Diese Praktiken werden nicht nur bei Amazon eingesetzt.
Wir sehen das in einer Vielzahl von Bereichen, im Einzelhandel und in anderen Sektoren, in denen die Menschen im Grunde jede Sekunde ihres Lebens überwacht werden. Wir sehen es auch oft bei Schreibtischjobs, in denen Chefs Geräte zur Tastatur- oder Bildschirmzeitüberwachung installieren, um zu sehen, welche Fenster man geöffnet hat. Und es ist nur ein Teil der Intensivierung der Arbeit und der Art und Weise, wie immer mehr Technologie eingesetzt wird, um Arbeiter zu überwachen, sie zu kontrollieren und ihnen Entscheidungsbefugnisse aus der Hand zu nehmen.
Nicht nur in der Arbeitswelt rücken Maschinen zunehmend zwischen die Menschen. Die gesamte Kommunikation in der Gesellschaft wird mehr und mehr durch digitale Technologien vermittelt. Das hat Auswirkungen auf die Psyche. Denn die Qualität der Kommunikation verändert sich. Die Soziologinnen Gabriele Klein und Katharina Liebsch beschreiben das in ihrem Buch Ferne Körper. Wenn wir digital kommunizieren, nehmen wir uns selbst und andere anders wahr. Wir werden, so die Forscherinnen, selbstbezogener. Das Gleichgewicht zwischen wir und ich verschiebt sich. Das Ich rückt in den Vordergrund, die Gemeinschaft in den Hintergrund.
Spüren ist im phänomenologischen Sinn immer unmittelbar. In jeder medial vermittelten Kommunikation, sei es nun das Telefonieren, der Chat oder das Videomeeting, kann es kein zwischenleibliches Spüren geben. Entsprechend ist das Spüren im Digitalen selbstreferenziell. Es bleibt auf das eigene Gefühl und den eigenen Körper bezogen.
Gleichzeitig gingen wichtige Informationen verloren.
Der digitale Raum ist nicht durch die räumliche Struktur von Nähe und Ferne gekennzeichnet, sondern durch das Spannungsverhältnis zwischen physischer Abwesenheit und bildlicher, auditiver oder schriftlicher Anwesenheit. Deshalb sind Zwischentöne im sozialen Umgang nur noch schwer herzustellen.
Douglas Raschkow beschreibt diese Erfahrung technisch. Tools übertragen Informationen, nicht Beziehungen. Die feinen Signale, aus denen Vertrauen entsteht, gehen verloren.
Du kannst nicht die Mikrobewegungen seines Kopfes sehen. Du kannst nicht sehen, ob die Pupillen größer werden, wie sich sein Hautton verändert. All die sorgfältig entwickelten Mechanismen, die wir für den sozialen Zusammenhalt entwickelt haben, um eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen, funktionieren in diesen Räumen nicht. Du gerätst in einen Zustand kognitiver Dissonanz, wo eine Person sagt, dass sie dir zustimmt, aber mein Körper fühlt es nicht. Du kommst in einen Zustand des Misstrauens.
Die Folgen hat Douglas Raschkow bei seinen eigenen Studenten erlebt.
Jedes Jahr habe ich mehr Studenten, die am ersten Tag mit einem Schreiben vom Psychologen kommen, in dem steht, bitte befreien Sie Johnny von der Teilnahme an der Klasse, denn er hat soziale Phobien. Und ich verstehe das. Sie sind groß geworden während Corona, haben ständig Zoom genutzt. Sie haben nie gelernt, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Die Technologien sind nicht gut, um uns dabei zu helfen, echtes Mitgefühl und Empathie mit anderen aufzubauen.
Den Milliardären, die Douglas Raschkow bei seinem Ausflug in die Wüste getroffen hat, ist das ziemlich egal. Sie planen ohnehin den Rückzug. Sei es auf den Mars oder auf schwimmende Siedlungen im Meer, wo sie unabhängige Stadtstaaten schaffen wollen, die nach Gesetzen funktionieren, die sie selbst erlassen. Seasteading heißt das Konzept, mit denen die Tech-Milliardäre eine Art grenzenlose Freiheit wiederherstellen wollen, bei der keine Regulierung stört. Die Sorge, sich auf dem Mars oder im Wasser unter seinesgleichen zu langweilen, haben sie offenbar nicht.
You bring your harem of teenage girls, you know, this is the Epstein.
Du nimmst deinen Harem aus Teenager-Mädchen mit. Du weißt, diese Epstein-Sache. Und Musk hat bereits ein kleines Anwesen in Austin mit den Frauen, die er geschwängert hat. Er lebt diese Art von eugenischer Fantasie, wo alle mit den richtigen genetischen Partnern kombiniert werden, um seine kleine Rasse von Kindern aufzubauen. Ich glaube nicht im Geringsten, dass sie das als Problem ansehen. Sie wollen keine Partnerschaft mit der Menschheit eingehen.
Warum auch? Sich mit Menschen außerhalb ihrer Kreise zu umgeben, ist, womöglich, verschwendete Zeit.
They see the rest of humanity as inferior species.
Sie betrachten den Rest der Menschheit als eine minderwertige Spezies. Wir, du und ich und andere Menschen befinden uns im Larvenstadium. In ihrer Religion sind sie es, die die Flügel spreizen und aussteigen. Sie können dieses Stück Scheiße, den Planeten Erde, zurücklassen, mit all den Larvenwürmern und Maden, die darauf sind. Wie die erste Stufe der Rakete lassen sie uns zurück und gehen in die nächste Phase über, was auch immer das ist.
Das dazugehörige Menschenbild sortiert hart von oben nach unten.
Das Menschenbild, was in Tech-Kreisen weit verbreitet ist, ist letztlich ein hierarchisches,
sagt der Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff.
Die machen Unterschiede zwischen Menschensorten, zum Beispiel nach Intelligenz. Es gibt vermeintlich intelligentere Menschen und weniger intelligente Menschen. Das Ganze wird auch mit einem Geschlechterunterschied korreliert und mit einem Unterschied nach ethnischer Abstammung und so weiter. Und die bejahen ganz radikal diese Unterschiede im Sinne von einer sozialen Selektion. Die sagen, um unsere Technologie weiterzubringen, brauchen wir vor allem intelligentere Menschen und die Demokratie im Ganzen werde darunter leiden, wenn man zum Beispiel Umverteilungen macht oder geteilten Wohlstand nachgeht, sondern legitimerweise würde sich das Kapital bei dieser Industrie akkumulieren, weil die auch vermeintlich die Menschheit auf eine neue Stufe treiben würde und dabei halt dann letztlich auch bestimmte Menschen hinter sich lässt.
Teil dieses Menschenbildes, der Mensch wird auf digitale Daten reduziert. Technologie gilt als Weg, sich vom sterblichen Körper zu befreien. Auch das Bewusstsein soll sich ins Digitale hochladen lassen. Der Zukunftsforscher Ray Kurzweil zum Beispiel behauptet, biologische Systeme sind nichts anderes als Informationsmuster, die sich früher oder später kopieren und in die Cloud übertragen lassen. Das große Versprechen dahinter: Unsterblichkeit. Dafür, so die Ideologie des Longtermismus, müsse man heute Opfer bringen.
Longtermismus ist die Ideologie, die sagt, dass man in der Gegenwart die Menschenleben vermeintlich priorisieren müsse, ethisch und moralisch, die in einer Million Jahre durch Digitaltechnologie leben werden. Und zwar liegt da die Vorstellung im Hintergrund, dass KI es dahin bringt, dass die Menschheit digitalisiert wird, also die Gehirne alle in Clouds hochgeladen werden und dass diese digitalen Menschen dann den ganzen Virgo-Galaxienhaufen besiedeln sollen, also sich in den Kosmos ausbreiten sollen. Und das sind so unendlich viel mehr Menschen als heute leben, dass deren Wohlergehen heute schon moralisch ins Gewicht falle. Und das wird dann immer als Argument dafür gebracht, warum man heute nicht die KI-Entwicklung regulieren, ethisch einschränken oder verlangsamen solle.
Abschottung der Superreichen. Privatisierung der Wahrheit. Überwachung am Arbeitsplatz. Entkopplung in der digitalen Kommunikation. Und letztendlich Ideologien, die den biologischen Menschen als Übergangsstufe betrachten. Was lässt sich dem entgegensetzen? Zunächst einmal ein anderer Umgang mit Technologie. Der Politikwissenschaftler James Muldoon setzt dabei bei der Arbeitswelt an.
In any workplace, if new tools are being introduced,
wenn an einem Arbeitsplatz neue Tools eingeführt werden, sind die ersten Personen, mit denen darüber gesprochen werden sollte, die Arbeitnehmer selbst und die Menschen, die sie nutzen werden und die Konsequenzen tragen müssen, was auch immer passiert. Eine kritischere Einstellung und Herangehensweise an Technologie zu haben und sie nicht als unvermeidliche positive Kraft zu sehen, halte ich für einen guten Anfang. Und schließlich die Fähigkeit zu haben, zu bestimmten Dingen grundsätzlich Nein zu sagen.
Das setzt voraus, dass Technologie deutlich nüchterner betrachtet wird, als dies derzeit der Fall ist.
Wir sehen ja insgesamt eine große Verlagerung von Funktionen und menschlichen Beziehungen, die lange Zeit unmittelbar waren, in das Digitale und Maschinelle. Also wir haben über Maschinen vermittelt und miteinander zu tun. Maschinen raten uns, sagen, wie zuverlässig wir sind, fällen vermeintlich objektivere Urteile über Entscheidungen, die wir über Menschen treffen sollen, anstatt dass wir der Urteilskraft von jemandem gehorchen. Überhaupt wird es mit einem zunehmenden Misstrauen begegnet, wenn ein Mensch selber eine Entscheidung verantworten soll. Und immer wenn man das datenbasiert machen kann, dann steht das als besser und objektiver da.
Kritisiert der Philosoph und Mathematiker Rainer Mühlhoff. Der Journalist Rob Weinberg erinnert daran, dass der evolutionäre Erfolg des Menschen seiner sozialen Natur zu verdanken ist. Dieser Erfolg passe nicht in das gängige Bild, dass Evolution auf ein Survival of the Fittest reduziere. Fortschritt sei nicht die Geschichte des Einzelnen.
Das liegt daran, dass wir außerordentlich soziale Lebewesen sind, die überleben, indem sie in eng verwobenen Gruppen operieren. Wo der Leopard seine Schnelligkeit hatte und der Elefant seine dicke Haut, hatte der Mensch seine Mitmenschen.
Dazu gehört auch, dass es tatsächliche menschliche Erfahrung gibt, sagt der Medientheoretiker Douglas Rushkoff. Im Gegensatz zu der Behauptung der Tech-Bros, die Welt sei eine Datenstruktur und der Rest Illusion.
I know this sounds crazy, but I believe there are aspects of.
Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich glaube, es gibt Aspekte der biologischen, inkarnierten Existenz, die nicht in Code dargestellt werden können. Als Mensch verstehe ich Code als ein Symbolsystem. Und es ist wirklich gut darin, Aspekte des Lebens darzustellen. Aber es ist nicht das Leben. Und das ist es, was die Tech-Bros nicht verstehen. Wenn du dein Baby hältst und ihm in die Augen siehst und es passiert etwas. Wenn Babys nicht berührt werden, sterben Babys. Das sind keine Daten, auf denen die Babys gedeihen. Es ist etwas anderes. Es ist etwas sehr Reales, das nicht in einer digitalen Datei steht.
Und dann macht er einen Vorschlag, der zwar unbefriedigend klingt, weil er nicht skaliert, den aber jeder sofort umsetzen kann.
Meet your neighbors, do favors for each other.
Triff deine Nachbarn.
Make human relationships with other people.
Tut euch gegenseitig einen Gefallen. Bau Beziehungen zu anderen Menschen auf. Ich verstehe, dass deine menschlichen Beziehungen vielleicht nicht in allem den großen Unterschied machen, aber wenn Millionen von Menschen miteinander in Beziehung stehen, dann schon.
Isolation versus Humanität. Wie Tech-Milliardäre die Entsolidarisierung der Gesellschaft vorantreiben. Das war ein Feature von Vera Linz. Es sprachen die Autoren Joachim Schönfeld, Talin Lopez, Susanne Papavassilio und Heino Rindler. Regie und Musik Frank Meerfort. Ton Hermann Leppich. Redaktion Jana Wuttke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.